Vor 2 Jahren, da war es hier ganz anders. Da war ich in der Lorenzkirche an einem Samstagmittag. Es gab eine Trauung. Wunderschön. Fast so viele Leute wie heute hier sitzen miteinander. Und das Brautpaar, das war, bevor es hier in die Kirche kam, in einem Beduinenzelt in Ägypten. Und dort im Beduinenzelt, stellen Sie sich das vor, tagsüber war es noch sehr heiß, aber abends sinkt die Sonne unter den Horizont, es wird angenehm, die Stimmung wird sehr schön, vor allem als im Beduinenzelt Kerzen angezündet werden. Und dann bringt ein Kellner Speisen, ja wie aus 1001 Nacht. Das Paar saß dort und genoss diese Speisen. Es war einfach herrlich. In diesem Beduinenzelt, vor dieser exotischen Kulisse, fragte er sie dann, ob sie seine Frau werden will. Sie hat natürlich ja gesagt, sonst hätte ich sie dann hier nicht getroffen, in der Lorenzkirche. So romantisch und so aufregend dieser Heiratsantrag der beiden gewesen ist, inzwischen wohnen die beiden in einem festgebauten und geräumigen Haus in Peterzell. Und du, wo wohnst du? Wohnst du in einem Zelt, vorübergehend und mobil? Und selbst wenn du schwedische Holzmöbel in dein Zelt stellst und sagst, ich will nicht nur wohnen, ich will leben, bleibt das Zelt doch noch ein Provisorium. Ja, unser Leben, das ist wie das Wohnen in einem Zelt, sagt die Bibel. Es gibt schöne, ja berauschende Momente in diesem Leben. Doch es ist letztlich nicht von Dauer. Auf Dauer wohnt es sich in einem stabilen, geräumigen Haus viel besser. Wir erleben in diesem irdischen Zelt schon eine ganze Portion Glück. Wir erfahren hier auch, dass das Glück zerbricht. Die 3 Personen vorhin aus dem Anspiel, die haben das erfahren. Ich lasse sie noch einmal kurz hier auftreten, wenigstens in Gedanken. Sie weiß, dass sie sich Treue geschworen haben, in guten wie in bösen Tagen. Und sie weiß, dass es 23 Rosen zu den Hochzeitstagen geworden sind. Er weiß, dass er 25 Jahre lang seine Arbeit gut gemacht hat. Und er weiß, das war meine Bürotasse. Sie weiß, dass ihr Mann gesund gelebt hat. Die Personen von vorhin, die sehnten sich. Sie sehnt sich nach den gemeinsamen Urlauben und Hobbys. Er sehnt sich nach einer Arbeitsstelle und einem Auskommen. Sie sehnt sich nach einer Kreuzfahrt im Mittelmeer. Die Personen von vorhin, die freuten sich. Nee, stopp. Gefreut haben sie sich nicht. Sie beide, er, haben nur noch empfunden, das Glück ist zerbrochen. Von Freude keine Spur mehr. Die Personen von vorhin haben geseufzt. Sie seufzt, weil sie nun alleine ist. Der Mann ließ sich scheiden, die Freunde haben sich zurückgezogen, die Kinder gingen aus dem Haus. Er seufzt über die Rationalisierung, die Standortschließung und die lächerliche Abfindung. Er seufzt, weil er einem Betrüger auf den Leim ging. Und sie seufzt, weil sie sich ein Leben ohne ihn überhaupt nicht vorstellen kann. Die Personen von vorhin, die sind nicht länger zuversichtlich geblieben. Ihre Zuversicht ist mit der Vase zerbrochen, seine Zuversicht mit der Tasse und ihre mit dem Müsli-Schälchen. Und ich? Was weiß ich? Wonach sehne ich mich? Worüber freue ich mich? Wo seufze ich und wo bleibe ich zuversichtlich? Ja, ich gestehe, manchmal weiß ich die Antwort auf die 125.000-Euro-Frage. Und dann bin ich ganz stolz. Eigentlich immer weiß ich, wie ich heiße. Und ich weiß, wo ich wohne. Und ich weiß auch, dass du da bist. Ich sehne mich nach einem warmen Raum und ich sehne mich danach, anerkannt zu werden. Ich sehne mich nach mehr und ich sehne mich nach deiner Nähe. Ich freue mich, dass ich bin. Ich freue mich, dass ich die Sonne, Berg und Meer und Laub und Gras kann sehen. Ich freue mich an jedem kleinen Glück, an allem Frohen, Hellen und an der Musik. Ich freue mich, mit dir zu reden. Ich seufze, wenn ich nur trübe, beschwerliche Berge vor mir sehe. Ich seufze, weil ich kein Ende sehe. Und ich seufze, wenn ich ein Ende sehe. Ich seufze, wenn mich andere enttäuschen. Und ich seufze, wenn ich andere enttäusche. Ich seufze, bis du mich erlöst. Ich bleibe zuversichtlich. Die Sonne geht wieder auf. Ich bleibe zuversichtlich, ein ermunterndes Wort erreicht mich. Ich bleibe zuversichtlich, ein Regenbogen leuchtet auf. Ich bleibe zuversichtlich, weil du mich einlädst in deine Gemeinschaft. Vielleicht denken Sie auch mal selber in dieser Richtung weiter. Was wissen Sie? Wonach sehnen Sie sich? Woran freuen Sie sich? Worüber seufzen Sie? Und wieso bleiben Sie zuversichtlich, auch wenn manches zu Bruch geht? Im Bibeltext von heute, den ich jetzt gleich vorlese, finde ich diese 5 Tätigkeitswörter auch enthalten. Wissen, sehnen, sich freuen, seufzen und zuversichtlich bleiben. Ich lese aus 2. Korinther, Kapitel 5. Denn wir wissen, wenn dieses irdische Zelt, in dem wir leben, einmal abgerissen wird, wenn wir sterben und diesen Körper verlassen, werden wir ein ewiges Haus im Himmel haben, einen neuen Körper von Gott und nicht von Menschen. Deshalb sehnen wir uns danach, diesen vergänglichen Körper zu verlassen und freuen uns auf den Tag, an dem wir unseren himmlischen Körper anziehen dürfen wie ein neues Gewand. Denn wir werden nicht nackt sein, sondern einen neuen himmlischen Körper erhalten. In unserem sterblichen Körper seufzen wir, denn wir möchten lieber gleich unseren neuen Körper anlegen und vom Vergänglichen in das ewige Leben überwechseln. Gott selbst hat uns darauf vorbereitet und uns als Sicherheit seinen Heiligen Geist gegeben. Deshalb bleiben wir zuversichtlich, obwohl wir wissen, dass wir nicht daheim beim Herrn sind, solange wir noch in diesem Körper leben. Denn wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Ja, wir sind voll Zuversicht und würden unseren jetzigen Körper gern verlassen, weil wir dann daheim beim Herrn wären. Unser Ziel ist es deshalb, immer zu tun, was ihm gefällt, ob wir nun in diesem Körper leben oder ihn verlassen. Denn wir alle müssen einmal vor Christus und seinem Richterstuhl erscheinen, wo alles ans Licht kommen wird. Dann wird jeder von uns das bekommen, was er für das Gute oder das Schlechte, das er in seinem Leben getan hat, verdient. Paulus und die Christen, an die er damals geschrieben hat, die wissen, wenn wir sterben und diesen irdischen Körper verlassen, bildhaft, wenn wir dieses irdische Zelt verlassen, dann werden wir ein ewiges Haus im Himmel haben, einen neuen Körper, der von Gott kommt und nicht von Menschen. Das weiß Paulus und das wissen die Christen, weil Jesus auferstanden ist, weil er den ersten von ihnen erschienen ist und weil der Auferstandene ihnen gesagt hat, ich gehe hin um euch einen Wohnort vorzubereiten. Paulus sehnt sich. Er sehnt sich danach, diesen vergänglichen Körper zu verlassen. Es geht ihm, wie bei dem vorhin erwähnten Paar, das einen wunderbaren Abend im Beduinenzelt verlebte. Doch sie sehnen sich nach einem beständigen gemeinsamen Heim. Paulus und die Christen, an die er schreibt, freuen sich auf den Tag, an dem sie ihren himmlischen Körper anziehen dürfen. Ich kenne Personen, die jauchzen vor Freude, wenn sie ein neues Kleidungsstück anziehen dürfen. Und obwohl es damals, als Paulus das schrieb, weder H&M gab noch Zalando, wählte Paulus dieses Bild vom Anziehen. Wenn wir einmal sterben, bleibt die Seele nicht nackt. Christus hat uns einen neuen Körper zugesagt. Der wird dann nicht mehr sterben und nicht verwesen. Er wird unvergänglich sein. Jetzt sind wir nicht perfekt, dann aber voller Kraft. In diesem sterblichen Körper seufzt Paulus. Er kennt seine Begrenzungen und Schmerzen. Ja, Paulus selber, er war im Gefängnis, er geriet in Lebensgefahr, er wurde geschlagen, er kam auf seinen Reisen in große Gefahr und er wurde verleumdet, weil er Jesus Christus als den Auferstandenen gepredigt hat. Sein persönliches und berufliches Glück lag oft in Scherben. Und so sagte er, er möchte lieber gleich überwechseln in das ewige Leben. Doch halt, bemerken Sie das? Sein Seufzen ist eigentlich nicht Ausdruck eines allgemeinen Weltschmerzes oder einer Todessehnsucht. Paulus seufzt, weil er hofft. Er sieht etwas vor sich, die Vollendung. Und eine Anzahlung davon hat er, so schreibt er, ja schon erhalten. Wir werden das gleich noch sehen. Und so ist Paulus und die Christen, an die er schreibt, zuversichtlich und er bleibt zuversichtlich. Wir sind noch nicht daheim, aber wir sind überzeugt, dass es das daheim gibt. Deshalb sind wir voll Zuversicht. Das ist bei Paulus keine traumatisierte Flucht aus der Tristesse des Lebens. Er ist nicht enttäuscht vom zerbrochenen Glück und sagt, deswegen will ich am liebsten von hier scheiden. Der Apostel vertritt keine verklärte Todessehnsucht. Er sehnt nicht den Tod herbei, sondern die volle Gemeinschaft mit Christus. Eine Gemeinschaft, wie wenn zwei Freunde miteinander zusammen sind, einander gegenüberstehen. Paulus und die Christen damals, sie kennen natürlich auch zerbrochenes Glück. Sie kennen Scherben in ihrem Privatleben und Scherben im Gemeindeleben. Doch sie wissen, nach allem, was hier in Scherben geht, gibt es etwas Ganzes und Heiliges und Ewiges. Etwas, was Gott uns schenkt. In unserer Zeit sind die Vorstellungen nach vorne ganz schön unterschiedlich. Viele denken, mit dem Tod ist alles aus. Das Leben, das ist ja von biochemischen Prozessen geprägt. Hören die Prozesse auf, dann ist einfach nichts mehr da. Konsequenterweise wird dann darüber diskutiert, ob man das Leben nicht selbstbestimmt beenden darf, wenn es halt nicht mehr tragbar sei. Ähnlich, aber vielleicht philosophisch noch ein bisschen höher, denken einige, solange wir da sind, ist der Tod nicht da. Und wenn der Tod da ist, sind wir nicht mehr da. Dann braucht man sich ja eigentlich gar nicht mehr mit diesem Letzten zu beschäftigen. Andere denken genau das Gegenteil. Das menschliche Sein sei doch ein Sein zum Tode, so sagen sie. Der Tod ist das einzig Gewisse in unserer Ungewissheit. Diese Perspektive kann dem Leben alles Glück rauben, denn es bleibt das Bewusstsein, dass wir sterben müssen. Es bleibt, dass vor uns die Auslöschung aller Möglichkeiten steht. Es bleibt eine tiefsitzende Angst und Tragik. Auch dazu gibt es wieder eine Gegenposition in unserer Zeit. Der Tod wird wie ein Heldenepos erhöht. So sang schon Tristan bei Wagner: Ertrinken, versinken, unbewusst höchste Lust. Zugegeben, nicht alle schwingen sich zu so viel Philosophie oder Pathos auf. Viele versuchen viel banaler und pragmatischer mit dem Tod umzugehen. Der Tod ist dann wie eine Panne, die einen halt erwischt. Und nach dem Tod, das wird ganz trivial gesehen, kommen die Rechnungen für Sarg, Begräbnis und Grab. Nach dem Tod kommen die Wohnungssucher und fragen, ob die Wohnung erhältlich. Nach dem Tod kommen die Grabsteingeschäfte und nach dem Tod kommt die Lebensversicherung. Auch wird in unserer Gesellschaft der Tod oft an die Seite gedrängt, aus dem Gesichtsfeld raus. Da klagen Anwohner über ein Hospiz, weil sie dann so oft einen Leichenwagen vorbeifahren sehen müssen. Lieber schiebt man den Tod aus dem Gesichtskreis der Lebenden ins Krankenhaus, ins Altersheim, in die Sterbehalle, an das Bestattungsgewerbe. Und nochmal andere, die wollen dann wenigstens nach dem Tod ihre persönlichen Erinnerungen pflegen. Das muss kein klassischer Grabstein sein. Es gibt auch die virtuellen Hall of Memories im Internet. Dort kann man alles einstellen, was man von der Person noch digitalisieren kann. Beliebt und immer beliebter werden auch die Bäume in einem Friedwald, wo die biologisch abbaubare Urne im Wurzelwerk eines Baumes versenkt wird, der bis zu 99 Jahre vor der Abholzung geschützt wird, und die sterblichen Überreste, die kehren dann in den Zyklus der Natur zurück. Welche Vorstellung von Tod haben Sie auch gerade angesichts des zerbrochenen Glücks, das wir immer wieder erleiden? Die Bibel sagt ganz realistisch, ja, auch Christen sterben, das Glück zerbricht. Christen kennen Scherben im Privatleben und Scherben im Gemeindeleben. Doch sie wissen, nach allem, was hier in Scherben geht, gibt es etwas Ganzes und Heiliges und Ewiges. Etwas, was Gott schenkt. Das dürfen wir wissen. Das dürfen wir ersehnen. Darauf dürfen wir uns hinfreuen. Und wenn wir jetzt seufzen, dann bleiben wir angesichts dieser Tatsache, die Gott uns zusagt, dann bleiben wir zuversichtlich. Vielleicht haben Sie es gemerkt, diese 5 Tätigkeitswörter kehren bei mir heute immer wieder. Wissen, sehnen, sich freuen, seufzen und zuversichtlich bleiben. Ich begegne diesen Wörtern im Bibeltext. Und bevor Sie ganz müde werden, ich habe noch 2 entdeckt. Die muss ich Ihnen aber noch sagen, denn es sind fast die schönsten. Es kommt noch das Tätigkeitswort Leben in dem Bibeltext vor. Wir leben, ist ja nichts Besonderes, und dieses Leben ist auch nicht immer leicht. Selbst wenn wir in einem Komforthaus mit Fußbodenheizung und mit Sauna wohnen, ist unser irdisches Leben doch wie ein Zelt, das einmal abgebrochen wird. Es ist vergänglich und sterblich. Selbst wenn sich keine größeren Scherbenhaufen in Ihrem Leben, auf Ihrem Lebensweg angesammelt haben, wird da immer noch der letzte Bruch sein. Vielleicht klingt das für Sie jetzt etwas trist. Es ist aber realistisch. Und realistisch ist auch, dass wir ein ewiges Haus haben im Himmel und einen neuen Körper, der von Gott kommt und nicht von Menschen. Realistisch ist, dass der Heilige Geist jede und jeden Christen vergewissert und vorbereitet auf diese Zukunft. Wir leben im Glauben und nicht im Schauen, sagt Gottes Wort. Glauben heißt sich verlassen. Und wer sich verlässt, der transzendiert seine Existenz schon heute. Glauben heißt, sich verlassen auf. Der Glaubende hat einen Fixpunkt, eine feste Grundlage außerhalb seines eigenen kleinen Glücks. So leben Christen. Sie leben auf der Grundlage dessen, was Gott in Jesus Christus für uns getan hat. Wir verlassen uns darauf, dass Jesus uns vergibt, dass er uns ein neues Leben schenkt. jenseits alles zerbrochenen Glücks. Als Christen verlassen wir uns darauf, dass der Auferstandene uns einen neuen Körper gibt. Und damit bin ich beim letzten Tätigkeitswort. Erscheinen. Wir müssen erscheinen. Wir werden erscheinen als Personen, die diesen Körper, diese Existenz hier hinter sich gelassen haben, als Personen an der Schwelle zu einer neuen Existenz, die Christus schenkt. Wir werden erscheinen vor ihm. Christus schenkt uns eine neue Existenz, jedem Menschen, der bekennt, Jesus Christus ist Herr. Er schenkt sie den Menschen, die sich trotz aller Unterschiede und Reibereien gemeinsam auf dem Fundament gründen, das Jesus Christus gelegt hat. Jesus Christus schenkt die neue Existenz allen Menschen, die sagen, danke Herr, dass du am Kreuz für mich gestorben bist, dass du mir vergibst und dass du mich mit Gott versöhnst. Solche Menschen, wir, erscheinen dann einmal vor ihm, wenn er wiederkommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten. Wir erscheinen vor seinem Richterstuhl. Dort, so sagt die Bibel, wird alles ans Licht kommen, unser Wissen und unser Unwissen, unser Sehnen und unser sich Freuen, unser Seufzen und unsere Zuversicht, alles, was wir in diesem Leben getan haben. Ist dieser Gedanke für Sie unangenehm oder gar beängstigend? Dann schauen Sie einmal genau hin. Der Richterstuhl ist nicht leer. Auf ihm sitzt der, den wir jetzt schon kennenlernen, Jesus. Jesus, der uns einlädt, komm her. Jesus, der uns sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Jesus, der uns auffordert, freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Wie viele Scherben liegen jetzt in deinem Leben herum? Es klappt nicht, sie wieder zusammenzukleben. Und es bringt nicht, sie einfach unter den Teppich zu kehren. Wir werden auch nicht dazu aufgefordert, Fakir zu spielen und barfuß darüber zu laufen. Weder barfuß noch nackt müssen wir sein. Wir wissen, dass sich der auferstandene Herr darum kümmert, um unsere Scherben. Und so sehnen wir uns nach dem neuen, scherbenlosen Leben, in das er uns hineinführt. Wir freuen uns, dass Jesus Christus auferstanden ist, dass er uns vorausgegangen ist, und wir seufzen, bis wir bei ihm ankommen. Wir bleiben zuversichtlich, weil sein Heiliger Geist uns jetzt schon die Anzahlung und immer neue Teilzahlungen gibt. Wir bleiben zuversichtlich, weil sein Heiliger Geist wie ein belebender Wind in unser Leben weht und uns Rückenwind gibt. Wenn dein Glück hier zerbricht, Gott hat schon etwas Neues für dich vorbereitet.